Vater, danke vielmals. Dürfen wir jetzt auch in dein Wort schauen, was du zu uns sagen willst, zum Thema Schein oder Sein. Und ich bitte dich, dass du unsere Herzen auftust, dass du mir die richtigen Worte gibst und dass wir dürfen verstehen, was du mit dem Ganzen zu tun hast, Herr. Amen. Schein oder Sein. Ich habe mir so überlegt, was gibt es, wo wir immer wieder scheinen, wo wir irgendetwas vorspielen. Und schnell ist bei mir so, wenn ich das Handy in den Finger hatte, in den Sinn kam, ja, WhatsApp-Gruppenchat. Was dort oben läuft, oder? Nehmen wir mal das Thema Geburtstag. Jemand hat Geburtstag, jemand anderes schreibt ihm in einem Chat und dann macht es und dann kommen alle. Aber hätten sie auch daran gedacht, wenn nicht der Erste hätte geschrieben? Wer weiß es, oder? WhatsApp-Gruppen austreten. Ich bringe das manchmal fast nicht über das Herz. Einfach aus einer Gruppe austreten, weil ich dann das Gefühl habe, so was sage ich jetzt dieser Person, wenn ich jetzt aus dieser Gruppe rausgehe? Ja, so spielen wir Menschen immer wieder den anderen Menschen irgendetwas vor. Wir scheinen mehr, als dass wir wirklich uns sind. Immer wieder müssen wir cool sein. Wir müssen stark sein und dürfen keine Schwächen zeigen gegen aussen. So schauen wir auf andere runter, überheben uns und sind stolz. Und so entsteht Streit, es entsteht Krieg. Und genau das, Streit und Krieg, Schmerzen, sind das Verschulden der Menschen. Aber wieso das? Genau wegen dem Stolz. Weil wir Menschen ständig so aufblasen sind. Wir müssen ständig scheinen, jemandem etwas vorspielen, stolz sein. Für das wir gut dastehen. Mehr Schein sein als Sein. Bis heute gilt so der Grundgedanke, die Wurzel von allem Üblen ist auf der Welt ist Hybris. Hybris ist die hohe Meinung von sich selber. Eine zu hohe Meinung von sich selber zu haben. Überheblichkeit oder eben Aufblasenheit. Und genau das kommt auch schon in der Bibel vor. Der Paulus, ein Mann von der Bibel, er schreibt an eine Kirche in Korinth. Und dort schreibt er über das Aufblasensein. Korinth war eine Gemeinde, so wie wir hier. Aber wir müssen uns das vielleicht anders vorstellen, weil sie haben sich zuerst in Häusern getroffen. Verschiedene Leute haben sich in Häusern getroffen und dann sind sie zusammengekommen zu einer Kirche. Und in dieser Kirche ist es dann zu Streit gekommen. Und warum das? Weil die Leute haben gesagt, der Paulus, der hat die Gemeinde gegründet. Und ich war von Anfang an mit dem Paulus unterwegs gewesen, und darum haben wir mehr Recht, hier irgendetwas zu sagen. Die anderen haben gesagt, ich gehöre aber zum Apollos. Er hat mich in die Gemeinde gebracht und darum sagen wir, wie es hier geht. Und die Dritten haben gesagt, ich gehöre zum Petrus. Er ist der beste Lehrer und darum haben wir hier zu sagen. Jeder hat gesagt, mein Lehrer, dem, den ich nachfolge, das ist der besser als der andere. Und darum sind auch sie selber etwas Besseres geworden als die anderen. Sie sind stolz geworden, überheblich geworden. Sie haben sich aufgeblasen. Und was Paulus jetzt genau in diese Situation hineinschreibt, wenn wir miteinander lesen. 1. Korinther 4, Verse 3 bis 6. Mir aber ist es das Geringste, dass ich von euch oder von einem menschlichen Gerichtstag beurteilt werde. Auch beurteile ich mich nicht selbst, denn ich bin mir nichts bewusst, aber damit bin ich nicht gerechtfertigt, sondern der Herr ist es, der mich beurteilt. Darum richtet nichts vor der Zeit, bis der Herr kommt, der auch das im Finstern Verborgene ans Licht bringen und die Absichten der Herzen offenbar machen wird. Und dann wird jedem das Lob von Gott zuteil werden. Das aber, meine Brüder, habe ich auf mich und Apollos bezogen, um euretwillen, damit ihr an uns lernt, in eurem Denken nicht über das hinauszugehen, was geschrieben steht, damit ihr euch nicht für den einen auf Kosten des anderen aufbläht. Keiner darf sich aufblähen. Keiner darf sich über einen anderen erheben. Unser menschliches Ego ist wie so ein Ballon hier. Vielleicht habt ihr gemerkt, es hängen überall ein bisschen Ballon. Der Ballon, den kann man aufblasen. Und dann spielen wir einander etwas vor. Wir sind aufgeblasen. Ich kann jemandem vorspielen, ich bin etwas Besseres als du. Weil ich blase ein bisschen mehr Luft rein. Ich bin ein bisschen grösser als die anderen. Und so füllen wir unseren Lebensballon immer wie mehr. Unser Ego, unser Sinn für uns selber. Ego heisst im Griechischen Ich. Unser Sinn für uns selber ist genau wie so ein Ballon. Und das wollen wir jetzt miteinander anschauen, was uns der Ballon lehrt über unser Ich. Was sagt er aus? Das sagt nämlich, wir sind leer, wir sind zerbrechlich, rastlos und voller Schmerz. Zerbrechlich und zerbrechlich ist noch gut. Wir sind leer, wir verfahren auch. Unser Ego ist aufgeblasen, vielleicht habt ihr es gemerkt. Was hat es hier drin? Luft, nichts, da ist hohl innen. Er ist leer. Und genau gleich ist unser Zentrum in uns selber auch leer. Unser Ego ist leer. Es hat keinen Inhalt. Außer unser Stolz. Das ist die Luft in uns innen, unser Stolz. Und Stolz im geistlichen Sinn meint, wir können unser Leben selber im Griff haben. Wir sind in der Lage, selber zu entscheiden, selber unserem Leben Wert zu geben. Und eigentlich brauchen wir keinen Gott, der uns Leben gibt, der unserem Leben einen Sinn gibt. Aber wir suchen ständig nach irgendetwas, das unserem Leben Sinn gibt. Und die Suche ist genau der Stolz, in dem, dass wir den Ballon immer wieder füllen. Wir suchen nach einem sinnvollen Zweck in unserem Leben. Für was sind wir eigentlich da? Und wir versuchen, diesen Hohlraum zu füllen mit allem, was irgendwie geht. Wir probieren, diesen Hohlraum zu füllen, wo aber eigentlich mal Gott gefüllt hat. Der Ballon zeigt uns auf, dass wir voller Schmerz sind. Genau. Unser Ego schmerzt uns. Aber ist euch schon mal aufgefallen, dass unser Körper uns nur dann auffällt, wenn uns etwas wehtut? Wenn wir den Zehen angeschlagen haben, dann merken wir, wow, der Zehen tut weh, ich habe ihn angeschlagen. Aber wenn es einfach funktioniert, dann merken wir ihn nicht. Also bis jetzt ist mir noch niemand begegnet, der hier ein IGD kam, ist reingekommen und hat gesagt, hey, schau mal, mein Bein funktioniert heute einwandfrei. Bis jetzt ist das nicht passiert. Es sei denn, vielleicht hat jemand eine Heilung erlebt oder so. Aber der ist auch wieder zuerst eine Krankheit da gewesen. Unser Ego ist genau gleich. Unser Ego ist krank. Es muss sich immer zeigen. Wenn es nicht krank wäre, dann würde es einfach funktionieren. Wie jeder andere Körperteil an uns. Vielleicht kennt ihr auch den Satz, jemand hat meine Gefühle verletzt. Da könnt ihr genauer darüber nachdenken. Merkt ihr, Gefühl kann man gar nicht verletzen. Aber unser Ego definitiv schon. Wir fühlen uns gekränkt. Wir fühlen uns verletzt, weil irgendjemand etwas zu uns gesagt hat. Mit unserem Ego ist grundsätzlich mal etwas falsch gelaufen. Wir sind verletzt worden und durch die Verletzung können wir uns immer wieder überlegen, warum tut es uns eigentlich weh? Warum müssen wir immer darüber nachdenken? Und wenn wir darüber nachdenken, überlegen wir uns, ja, wie wirken wir jetzt gegen raus? Wie sehen wir aus? Wie erfolgreich sind wir? Was können wir besser als andere? Unser Ego, es ist verletzt. Und darum denken wir immer wieder darüber nach. Unser Ego ist aber auch rastlos. Genau weil unser Ego leer ist, ist es rastlos. Weil wir brauchen immer wieder Neues, um es zu füllen. Wenn man hier einen Ballon reinbläst, dann merkt man, wenn man hier nicht zusammendrückt, geht die Luft immer wieder raus. Und es braucht immer wieder Luft, man muss immer wieder nachgehen. Immer und immer wieder. Unser Ego ist rastlos. Unser Ego hat eigentlich ADS. Unser Ego ist immer auf der Suche, die innere Leere auszufüllen. So beschäftigen wir uns Tag für Tag mit Vergleichen. Wir tun uns vergleichen mit anderen Menschen und wir tun uns aufspielen. Spielen den anderen etwas vor, einfach weil wir besser sein wollen. Und dann sind wir stolz, oder? Wenn wir vor jemandem kommen, wo wir merken, ja, der ist noch viel schlechter als ich. Ja, da kommt irgendwie so eine Freude auf. Ich bin besser als der. Ich bin stärker, ich bin erfolgreicher, ich bin intelligenter als der. Und wir haben Freude daran. Wenn aber irgendjemand zu uns kommt und intelligenter ist als wir, der erfolgreicher ist als wir, dann merken wir schnell, eigentlich haben wir gar keine Freude daran gehabt. Sondern wir waren nur stolz gewesen. Stolz heisst nämlich, die Freude daran haben, mehr zu sein als jemand anderes. Also sich aufzublähen, sich zu überheben über die anderen. Wir probieren, die innere Leere zu füllen. Indem, dass wir prahlen, indem, dass wir jemandem etwas vorspielen. Und wir versuchen, uns selbst zu empfehlen, uns selber zu verkaufen. Weil wir wollen ja gut sein. Und wir wollen das Gefühl von Unzulänglichkeit, die Leere in uns, wollen wir endlich loswerden. Unser Ego ist also rastlos und das immer. Weil es immer auf der Suche ist, uns auszufüllen. Unser Ego ist aber auch zerbrechlich. Es braucht nicht jemanden, der ein grosses Lungenvolumen hat. An Matthias habe ich vorher gedacht, er spielt Blasmusik. Du hast sicher ein gutes Lungenvolumen, du darfst sogar einen neuen Ballon haben. Du darfst mal aufblasen, so viel wie geht. Und noch ein bisschen mehr. Genau. Ihr werdet merken, einfach aufblasen, ich erzähle währenddem. Ihr werdet merken, der Ballon kommt irgendwann an Grenzen. Der Ballon ist zerbrechlich. Wenn man einen Ballon aufbläst, dann droht er irgendwann zu platzen. Es braucht sehr viel, ich habe es auch geübt im Büro. Der Ballon droht jeden Moment zu platzen. Ein bisschen schütteln hat bei mir auch noch geholfen. Und bei mir ist dann der Tom auf mich zugekommen. Oder ich bin zu ihm und er hat gefragt, lebst du noch? Ja, ich habe noch gelebt. Es war nur der Ballon, der hat geklebt. Aber es klebt laut. Ich möchte dir heute Abend etwas sagen. Es spielt keine Rolle, wie du dich fühlst. Genau, das können wir so mit dem da machen. Der Ballon ist zerbrechlich. Danke vielmals, Matthias. Du kannst noch einfach zusammenknüppeln und herlegen. Irgendein ist verplatzt. Dankeschön. Vielleicht habt ihr jetzt auch gemerkt, je mehr aufblasen ein Ballon ist, desto lauter klebt. Der davor nämlich weniger klebt. Aber das ist jetzt mal so nebenbei. Eins möchte ich dir heute Abend sagen, es spielt keine Rolle, wie du dich fühlst. Ob du niedergeschlagen bist oder ob du dich überheblich fühlst und denkst, ja, ich bin es. Ob du dich gut fühlst oder schlecht fühlst. Weil Überlegenheitskomplex und Minderwertigkeitskomplex laufen auf das Gleiche raus. Beides sind das Ergebnis von Aufblasenheit. Der eine ist zerbrechlich, weil er jetzt geplatzt und der andere, bei dem ist die Luft schon draußen. Beides, beiden Orten hat die Luft drin und beide waren mal aufblasen. Aber unser Ego, es ist zerbrechlich. Wir haben es jetzt gesehen, unser Ego ist leer. Es ist voller Schmerz, es ist rastlos und zerbrechlich. Und das gilt für jeden Mensch. Vielleicht denkst du aber jetzt, ja, aber hey, es gibt so viele Menschen, die haben es richtig im Griff, die haben so viel Geld gemacht, die sind jetzt glücklich. Es gibt das Beispiel von Madonna. Das ist ein Beispiel unter vielen. Madonna ist eine absolut talentierte Frau, eine gute Frau, die singen kann, wirklich. Die erfolgreich ist, die Stadien füllt und so weiter. Aber sie hat in einem Interview Folgendes gesagt. Mein Antrieb im Leben erwächst aus meiner Angst, mittelmäßig zu sein. Diese Angst treibt mich immer voran. Ich überwinde einen Anflug davon und entdecke, dass ich etwas Besonderes bin. Aber dann fühle ich mich wieder mittelmäßig und uninteressant. Und ich muss etwas Neues machen. Ich bin zwar jemand geworden, aber ich muss mir immer noch beweisen, dass ich jemand bin. Dieser Kampf war noch nicht zu Ende und wird es vermutlich auch nie sein. Madonna, erfolgreiche Frau, sie sagt, mein Sinn für mich selber, meine Sehnsucht, mich wertvoll zu fühlen, mein Bedürfnis, können sicher zu sein, dass ich jemand bin, das wird nie erfüllt. Nie. Und genau das ist unser Normalzustand von uns Menschen, wie unser Ego funktioniert. Die christliche Botschaft macht aber genau hier einen Unterschied. Die gute Nachricht von Jesus Christus zeigt uns etwas anderes auf. Paulus zeigt uns jetzt auf, in diesen Versen, die wir jetzt zusammen anschauen, dass die Identität, das menschliche Ich, maßgeblich ist verändert worden. Und wie das aussieht, schauen wir jetzt zusammen an. Vers 3. Mir aber ist es das Geringste, dass ich von euch oder von einem menschlichen Gerichtstag beurteilt werde. Auch beurteile ich mich nicht selbst. Paulus sagt, kein menschliches Urteil kann über mich entscheiden. Kein Mensch kann über mich entscheiden. Und da das Urteil, das hier gemeint ist, ist so der letztgültige Urteilsspruch auf das, was abkommt. Unser endgültiges Urteil. Paulus sagt jetzt, hey, es ist mir im Fall so etwas von egal, was andere Menschen über mich denken. Es ist mir so etwas von egal, was andere Menschen von mir halten. Es spielt mir keine Rolle. Sein Selbstbewusstsein hängt auf keinen Fall von einem Urteil von einem Menschen ab. Die heutigen Psychologen sind sich da auch recht einig, dass das genau so ist. Und wenn wir zu einem Psychologen gehen würden, würde er dir raten, entscheide, wer du bist und der bist du. Das Einzige, was zählt, ist, was du von dir selber denkst. Sie raten uns also, unser geringes Selbstwertgefühl mit höherem Selbstwertgefühl zu kurieren. Du musst einfach erkennen, wie grossartig und wie wunderbar du bist. Und dann geht es dir wieder gut. Leb nach deinem Maßstab und bleib deinem Maßstab treu. Frag nur noch dich selber, was du über dich denkst. Vielleicht kennst du so solche Ratschläge aus deinem eigenen Leben, von deinen Kollegen, von einem Lehrer, von deinen Eltern oder von wem auch immer. Paulus, er geht aber hier noch einen Schritt weiter. Psychologen sagen, es ist egal, was andere denken, es ist nur wichtig, was du von dir denkst. Paulus sagt aber hier in einem weiteren Schritt, ja, es stimmt. Es ist egal, was die anderen von dir denken, aber es ist auch egal, was ich von mir persönlich denke. Ich will nicht einmal über mich selber urteilen. Paulus würde also den heutigen Psychologen sagen, der Ansatz ist grundsätzlich nicht schlecht, aber er geht zu wenig weit. Es ist schlussendlich ein Fallen, wo dir die Leute hier drin führen. Unser Selbstwertgefühl aufzubessern, indem wir eigene Maßstäbe setzen, das funktioniert nicht. Es ist ein Fallen. Anderen Maßstäben nicht zu entsprechen, das verstehen wir, oder? Ich habe den Maßstab von meinen Eltern zum Beispiel nicht zu 100% entsprechen. Und dann, wie geht es mir? Ich fühle mich schlecht. Ich kann den Maßstab von dir, Petra, kann ich nicht entsprechen und ich fühle mich schlecht. Ich kann den Maßstab von unserer ganzen Gesellschaft nicht entsprechen und darum fühle ich mich schlecht. Ich kann den Maßstab von den anderen nicht entsprechen. Es geht nicht. Also führe ich jetzt meine eigenen Maßstäbe ein. Und dann wird es funktionieren. Nein, es funktioniert auch dann nicht. Weil irgendwann werdet ihr auch dann merken, meine eigenen Maßstäbe, ich entspreche auch denen nicht. Ich schaffe es nicht. Und dann fühlen wir uns gleich wieder schrecklich. Es gibt einen Ausweg, wie wir unseren eigenen Maßstab entsprechen können. Und zwar mischen wir unsere Maßstab so sehr ab, dass es wieder geht. Zum Beispiel, ich möchte so nicht lügen. Das wäre mal so mein Traum. Aber das schaffe ich nicht und darum sage ich also, 20 Mal pro Woche darf ich lügen. Das ist okay. Oder eigentlich Vater und Mutter gehorchen, gehorsam sein, sie ehren, das möchte ich machen. Aber das schaffe ich auch nicht. Und darum sage ich ja, fünfmal pro Woche mache ich das. Ja, sagen wir fünfmal pro Monat mache ich das, aber dann fünfmal pro Jahr. Fünfmal pro Jahr mache ich das, aber dann konsequent, wirklich, das mache ich dann. Und dann leben wir so, vielleicht geht es ein Zeit so. Aber irgendwann werden wir auch merken, Mann, ich bin ein Mensch mit extrem niedrigem Maßstab und ich fühle mich wieder schlecht. Es funktioniert nicht. Eigene Maßstab setzen, für unser Selbstwertgefühl aufzubessern, es funktioniert nicht. Paulus sagt hier, es ist egal, was andere über mich denken. Es ist egal, was ich selber über mich denke. Weil er weiss, dass wenn man irgendwelchen Maßstab entsprechen will, für sein eigenes Selbstwert zu finden, dann ist das ein Fall. Es geht nicht. Aber wenn wir den Paulus mal ein bisschen anschauen, wenn wir die Bibel lesen, dann merken wir, der Paulus, der ist vorher gestanden, der war charakterstark gewesen. Der hat seine Meinung mitteilt. Und es wäre schwierig, der Meinung zu sein, heute zu sagen, der Paulus sei nicht einer der 10 einflussreichsten Männer in der ganzen Weltgeschichte gewesen. Paulus ist auftreten, vielleicht wie heute der Trump. Der Trump, er tritt auf, eins muss ich mir einfach lassen. Selbstvertrauen hat er mal. Er hat es. Überlegt euch schon mal, wer wir mit so einer Frisur vor Leuten stehen. Okay. Lassen wir den Trump beiseite. Gehen wir wieder zurück zum Paulus. Der Paulus war extrem charakterstark. Er war selbstbewusst, ist vor Leuten hergestanden. Er hat Einfluss gehabt. Und extremes Selbstvertrauen. Aber gleich sagt er zu seinem Mitarbeiter, Timotheus, sagt er folgende Worte. Ja, Jesus Christus ist in die Welt gekommen, um Sünder zu retten. Auf dieses Wort ist Verlass. Es ist eine Botschaft, die vollstes Vertrauen verdient. Und einen größeren Sünder als mich gibt es nicht. Wow, jetzt wird der Paulus extrem ehrlich. Paulus ist eine extrem starke Persönlichkeit. Vielleicht auch darum kann er das sagen. Weil auf der anderen Seite ist er sich seinen moralischen Mängel bewusst. Wir Menschen, wir können das nicht. Wir können das nicht von uns sagen. Und wisst ihr, warum nicht? Weil wir uns immer wieder selber beurteilen. Und Paulus macht das nicht. Paulus, er kennt seine Sünden, er kennt seine Fehler, aber er kennt auch seine Leistungen. Aber er verknüpft sie nicht mit seiner Identität. Sein Selbstwert hängt weder von seinen Fehlern noch von seinen Leistungen ab. Und wir sind meistens genau das Gegenteil. Letzte Woche hatte ich Predigt, vor 2 Wochen, Entschuldigung, hatte ich Predigt. Und die Predigt ist recht gut angekommen. Ich habe mega viel Feedback bekommen, es sei gut gewesen. Und ich bin überglücklich. Hey, ich habe gewusst, boah, Gott hat durch mich geredet. Mega cool und es ist ein mega gutes Gefühl. Am Abend bin ich heimgekommen und dann hat mir meine Frau gesagt, die Predigt die bringst du nie mehr. Und meine Glücksgefühle sind wieder verschwunden gewesen. Ich habe mich selber beurteilt. Ich habe mich von anderen beurteilen. Und so habe ich mich selber verdammt, weil ich nicht meinen Maßstäben entsprechen konnte. Paulus, er nimmt uns in diesem Text hier in Neuland mit, weil wir das nicht können. Und Paulus erzählt uns von seinem Ego. Sein Ego ist nicht aufgeblasen, sondern ausgefüllt. Paulus, sein Ego ist gesund. Es funktioniert, wie sonst irgendein Körperteil. Es funktioniert einfach und meldet sich nicht ständig zu Wort. Paulus, er hat das Spiel aufgehört mitspielen, von Selbsthass und Selbstliebe sich treiben. Paulus, er ist ein selbstloser Mensch geworden. Es ist ihm egal, was andere sagen. Es ist ihm egal, was er selber von sich denkt. Und jetzt habe ich eine Frage an euch. Wäre dir auch gerne so ein selbstloser Mensch? Einer, der nicht hin und her gerissen ist von Selbstliebe und Selbsthass. Ein Mensch, der nicht auf Auszeichnungen angewiesen ist, sich aber dennoch nicht fürchtet, sie zu bekommen. Oder einer, der nicht mehr immer nach Anerkennung muss hungern muss, aber auch nicht zu Tode erschreckt ist, wenn er Anerkennung bekommt. Wärst du gern so ein Mensch? Vielleicht bist du aber auch ein Mensch, der sich selber zerfleischt, weil er verpasste Gelegenheiten nachher trauert. Wärst du gern frei davon? Frei, einfach mal einem Eiskunstläufer zuzuschauen und staunen, was der alles kann. Und nicht immer sich selber dort sehen und denken, ich müsste jetzt an diesem Platz stehen und ich müsste die Olympia-Goldmedaille bekommen. Oder einem Fußballer einfach neidlos zuzuschauen. Im Shaqiri haben wir vorher gesehen, wie er spielt und nicht immer denken, ja, eigentlich sollte ich dort sein. Wärst du gern frei von solchen Gedanken? Frei sein und einfach Tatsachen geniessen können, dass irgendjemand anders Erfolg hat. Können sich selber freuen, wenn irgendjemandem anderem etwas Gutes gelingt. Genau das ist das, was Paulus kann. Für uns klingt das voll strange. Es klingt so, nein, das ist nicht möglich. Weil wir müssen ja auf uns schauen und nicht auf die anderen. Wir müssen uns an uns freuen und nicht an die anderen. Aber der Paulus sagt, doch, das geht. Wenn wir ein selbstloses Leben führen, dann wird unser Ego einfach funktionieren. Wir werden auch Freude haben können, wenn jemandem anderem etwas gelingt. Paulus nimmt uns mit ins Neuland und er erzählt uns jetzt so, wie dass man zu diesem veränderten Selbstbewusstsein kommt. Paulus, er hat es geschafft. Er ist zu diesem selbstlosen Leben gekommen. Er kann wirklich sagen, mich interessiert es nicht, was andere denken, was ich selber von mir denke. Er erwartet kein Urteil von Menschen, weder von den anderen noch von sich selber. Im Vers 4 sagt Paulus weiter, denn ich bin mir nichts bewusst, aber damit bin ich nicht gerechtfertigt, sondern der Herr ist es, der mich beurteilt. Hier schreibt der Paulus das Wort gerechtfertigt. Und das Wort, das meint das, wonach wir uns Menschen sehnen. Nach dem letztgültigen Urteilsspruch. Nach dem Urteilsspruch gerechtfertigen. Wertvoll, du bist wichtig. Ständig haben wir Ausschau nach dem Urteil. Wenn wir durch den Tag gehen, dann merken wir das ständig. Tag für Tag, Stunde für Stunde, gehen wir immer wieder ins Gericht und erhoffen uns, dass das Urteil endlich gesprochen wird. Wahrscheinlich habt ihr schon mal einen Film geschaut oder eine Serie gesehen, wo irgendeine Gerichtsszene ist vorgekommen. Oder? Nebst dem Richter gibt es dort immer noch zwei Seiten. Es gibt die Anklage und es gibt die Verteidigung. Und wenn wir jetzt durch unser Leben laufen, dann liefern wir Beweismaterial. Beweismaterial für das Gericht, entweder für die Anklage oder für die Verteidigung. Am einen Tag ist die Anklage stark und wir fühlen uns niedergeschlagen. Am anderen Tag ist vielleicht die Verteidigung wieder stark und wir sind happy, fröhlich, weil wir denken, boah, sind wir gut. Je nachdem, welche Seite jetzt gerade vorne ist im Gerichtsprozess oder wir meinen, dass sie vorne sind, sind wir niedergeschlagen oder sind wir aufgestellt. Aber Paulus, er hat genau mit dem aufgehört. Er geht nicht mehr ins Gericht. Er hat den Gerichtssaal verlassen. Sein letztgültiges Urteil ist gesprochen. Und genau das ist das Geheimnis, wie Paulus zu diesem selbstlosen Leben ist gekommen. Paulus weiss, andere können ihn nicht rechtfertigen. Es ist nicht entscheidend, was andere über mich urteilen und nicht, was ich über mich urteile, sondern nur, was Gott, der Herr, über mich urteilt. Nur Gottes Meinung ist die, die zählt, weil er hat uns geschaffen und darum zählt seine Meinung. Im Christentum, im christlichen Glauben ist es so, dass es der einzige Ort ist, wo ein Urteilsspruch vor der Lebensleistung ergeht. Ein Atheist kann sagen, ich habe ein gutes Leben geführt. Ich führe im Moment ein gutes Leben. Aber seine Hoffnung ist, dass das Urteil, das er sich selber gibt, irgendein ist, ob er jaht. Aber er hofft es. Er weiß es nicht, wie das Urteil schlussendlich wird sein. Für Buddhisten ergeht auch das Urteil aufgrund von ihren Lebensleistungen. Bei den Muslimen genau gleich. Sie alle stehen permanent vor Gericht. Sie stehen immer unter Anklage. Tag für Tag. Aber das Urteil, es wird nie gesprochen. Nie. Immer müssen wir scheinen. Wir müssen irgendetwas vorspielen. Ständig sind wir im Gericht und hoffen auf unser letztgültiges Urteil, dass es endlich gesprochen wird. Aufgrund von unserer Lebensleistung. Aber genau das ist das Problem. Unsere Lebensleistung hat kein endgültiges Urteil verdient. Oder zumindest kein Gutes. Aber im christlichen Glauben ist es genau umgekehrt. Das Urteil führt uns zur Lebensleistung. Das Urteil gibt uns Wert im Leben. Aber wie passiert das? Paulus, er hat den Gerichtssaal verlassen. Weil Jesus Christus ist auf die Welt gekommen. Weil er ist Mensch geworden und hier ein fehlerloses Leben gelebt hat. Und dann hat er sich an unserer Stelle auf die Anklagebank gesetzt. Jesus ist an unserer Stelle vor Gericht gestanden. Er war unschuldig, er war fehlerlos. Aber gleich hat man ihn verurteilt, man hat ihn geschlagen und ihn getötet. Stellvertretend für uns hat er unsere Verurteilung übernommen. Die Verurteilung, die wir eigentlich verdient hätten. Er stellt sich der Anklage, die uns eigentlich gegolten hat, für das wir nie mehr ins Gericht müssen. Paulus, er hat genau den Gerichtssaal verlassen, weil sein Urteil ist gesprochen war. Es ist schon gesprochen worden, es ist vorbei. Und das Urteil, das ihm gilt, lautet Römer 8,1. Wer mit Jesus Christus verbunden ist, wird von Gott nie mehr verurteilt werden. Gott sagt, in dem Moment, wo wir glauben, das ist mein geliebter Sohn, das ist meine geliebte Tochter, wo meine ganze Freude ist. Das Urteil ist klar. Ich bin von Gott geliebt. Ich bin unglaublich wertvoll. Das sagt Gott über uns, wenn wir glauben. Hier steht, wer mit Jesus Christus in Verbindung kommt. Wie kommen wir denn mit ihm in Verbindung? In dem, dass wir beten. In dem, dass wir mit ihm reden. In dem, dass wir ihm sagen, Jesus, komm du in mein Leben. Erfüll du mich ganz. In dem, dass wir ihm sagen, ich habe Fehler gemacht in meinem Leben, definitiv. Aber du hast die für mich im Gericht gezahlt. Wenn du das tust, Jesus Christus als dein Herr und dein Erlöser im Glauben annimmst, dann gilt genau das Urteil auch für dich. Das letztgültige Urteil, wo Gott spricht über dich, das ist mein geliebter Sohn, meine geliebte Tochter, an dem habe ich Freude. Und dann wird der Einzige, der wirklich massgebend ist, wird dich anschauen und sagen, du bist wertvoller als jeder Diamant, als jedes Gold, das hier auf Erden ist. Du bist wertvoll und das ist das letztgültige Urteil, das Gott für uns sprechen will. Und jetzt können wir sein. Wir müssen nichts mehr vorspielen, sondern jetzt können wir sein. Das Urteil ist gesprochen, jetzt können wir leben. Jetzt können wir ein Leben so leben, wie es Gott für uns möchte. Und jetzt können wir von diesem Urteil her leben und müssen niemandem mehr irgendetwas vorspielen. Das ist die befreiende Botschaft, die das Christentum zu verkünden hat, die wirklich befreiend ist. Vielleicht hockst du jetzt da und sagst, ja, eigentlich würde ich das schon gerne glauben. Dann wollte ich dir noch etwas sagen. Sehr viele Leute verstehen die christliche Identität nicht wirklich. Sie gehen Sonntag für Sonntag Gottesdienst, beten ab und zu und hoffen dann, dass ihr Leben so im Plusbereich ist. Christliche Identität funktioniert aber nicht so. Unser Urteil ist schon gesprochen. Unser Urteil führt uns aus dem Gericht raus. Es führt ins Sein und nicht ins Schein. Wir können leben und müssen niemandem irgendetwas vorspielen. Wenn du das möchtest glauben, dann ermutige ich dich, dass du nach dem Gottesdienst einfach da bleibst hocken. Und dann werden wir verschiedene Leute haben, die gerne zu dir kommen, mit dir reden oder mit dir einfach beten. Dass du kannst in Verbindung kommen mit dem Jesus Christus, dass es keine Verurteilung mehr für dich wird geben. Vielleicht denkst du aber auch, ich möchte es gerne glauben, aber ich kann es einfach im Moment nicht. Dann will dir Mutter ein Grab weiter. Gib nicht direkt auf. Vielleicht hast du im Moment so ein paar Puzzleteile schon in der Hand, aber so das Grosse und Ganze, das fehlt dir noch. Stell deine Fragen. Du darfst dann auch gerne auf mich zukommen oder auf jemanden anderen. Stell deine Fragen, die du hast. Und glaub mir, im christlichen Glauben gibt es extrem viele Fragen. Ich habe auch immer noch meine Fragen offen. Aber die wichtigsten konnte ich beantworten. Ich glaube, dass das auch so ist. Grab weiter, stell deine Fragen. Vielleicht bist du aber auch hier und sagst, ich bin eigentlich schon mein Leben lang fast mit Gott unterwegs, folge Jesus mit ganzem Herz nach, aber gleich merke ich immer wieder, ich muss vor Gericht gehen. Die Anklage holt dich immer wieder ein. Und dann kann ich dir etwas sagen. Wir müssen das Evangelium in jedem Gebet, in jedem Gottesdienst immer wieder neu durchbuchstabieren. Und wir müssen uns immer wieder fragen, warum gehe ich überhaupt in diesen Gerichtssaal? Warum? Ich habe da gar nichts mehr zu suchen. Jesus war für mich im Gericht. Ich kann wieder gehen. Die Verhandlung ist vertagt. Auch du darfst gerne bleiben hocken. Und wir wollen mit dir beten, dass du den Gerichtssaal endgültig kannst verlassen. Wer mit Jesus Christus verbunden ist, der wird nie mehr verurteilt werden. Also leben wir von diesem Urteil her. Leben wir im Sein und nicht im Schein. Ich möchte noch beten. Vater, ich danke dir vielmals, hast du deinen Sohn auf die Welt geschickt, dass wir Leben haben können. Dass wir ein Leben haben in Freiheit und nicht müssen von unserem Ego unterdrückt werden. Herr, danke vielmals, hast du deinen Sohn gegeben und dürfen wir jetzt frei sein? Dürfen wir dein Urteil haben, das sagt, wir sind deine geliebten Kinder. An uns hast du Freude. Und ich danke dir vielmals. Und Herr, gib dir Mut, dass wir das einfach auch dürfen annehmen. Dass wir dürfen weiter mit dir vorwärts gehen oder so zum ersten Mal dürfen annehmen und nicht mehr Tag für Tag ins Gericht müssen. Amen.